Unser Gott ist Schöpfer. Und er kann mit seinen Geschöpfen machen, was er will. Das wird ihm auch keiner nehmen. Keiner kann sich seiner bemächtigen. Und was er sagt, das geschieht. Und was er will, das setzt er durch. Ich kann mir vorstellen, wenn ich Jeremia gewesen wäre, dann wäre mir nicht so ganz wohl gewesen dabei, dass er das Gefäß einfach wieder zerstört. Aber dann zu sehen, dass er damit etwas Neues macht, finde ich großartig. Dabei hätte ja, ich bin jetzt kein Fachmann, aber ich würde vermuten, wenn also Ton verunreinigt ist, weil kleine Steinchen drin sind, dann kann man daraus kein Gefäß machen. Weil wahrscheinlich würde es beim Brennen hinterher zerspringen oder ähnliches, oder es lässt sich gar nicht richtig formen. Und deswegen ist das eigentlich Unsinn, was der da macht, der Töpfer. Aber es ist Leidenschaft, große Leidenschaft. Gott nimmt also den Ton, in dem Fall Israel, nicht von der Scheibe und sagt, okay, das war's, ich muss mir ein neues Volk suchen. Weil die sind so verunreinigt, mit denen kann man kein Gefäß bauen, was meiner Ehre dient. Das hätte ich verstanden. Ich würde auch verstehen, wenn er das zum Beispiel über meinem Leben sagt oder anderen. Weil natürlich wir in dieser Welt leben und so rein, wie Gott uns haben möchte, nicht sind. Ich nicht und ich vermute ihr auch nicht. Aber dass er dann hergeht und fängt immer wieder mit diesem Gefäß an, auch wenn es ihm unter den Händen wegen der Verunreinigung misslingt, fängt er wieder neu damit an. Das muss Liebe sein, oder? Leidenschaft und Liebe. Kann man ja nicht anders deuten. Und wenn der Topf, den er aus dem Ton machte, ihm unter den Händen missriet, machte er daraus wieder einen anderen Topf, ganz wie es ihm gefiel. Gott ist souverän. Und wenn der Ton, das Bild, hier das Haus Israel ist, dann heißt es übertragend, dass das eben auch ein Bild für die Gemeinde ist. Der Ton und ein Gefäß zu seiner Ehre, die Gemeinde Jesu Christi. Er könnte jetzt, oder hätte es gekonnt, hat er nicht getan, die Gemeinde Schwäbisch Hall von der Töpferscheibe nehmen. Und sagen, geht nicht, gibt ja noch andere Leute und andere Gemeinden, kann ein anderes Gefäß draus machen. Hat er aber nicht gemacht. Sondern auch das wird ja sichtbar. Bei all dem, was da missraten ist, und das liegt ja nicht an ihm, das muss man ja auch klar sagen, der Ton ist ja verunreinigt und nicht der Töpfer ist ungeschickt. Und bei all dem hat er so viel Energie und einen Gedanken und wieder einen Versuch, um dran zu bleiben. Und vielleicht pickt er das ein oder andere Steinchen aus dem Ton raus und versucht, ihn eben so reinzukriegen, dass man ein Gefäß zu seiner Ehre daraus machen kann. Das ist echte Liebe. Und ich finde, die ist zu würdigen von uns allen, dass er uns hier nicht verworfen hat, sondern neu anfängt. Mit denselben fehlerhaften Menschen. Und mit denen, die gegangen sind, da bin ich mir sicher, dass er die auch gerne hier gehalten hätte. Wieder angefangen, aber es ist ja auch okay, unser Gott ist größer und unsere Menschlichkeit lässt das manchmal vielleicht auch nicht zu. Und die Unterschiedlichkeit kann man auch nicht immer zusammenbringen. Auch Paulus und Barnabas haben sich geeinigt, getrennte Wege zu gehen. Aber dass das alles dann zu Gottes Ehre geschieht, das ist jetzt auch noch eine Aufgabe, die dran ist. Für die, die hier sind und für die, die gegangen sind. Eben das auch loszuwerden, damit unser Gott das Gefäß weiter formen kann. Zu seiner Ehre in dieser Stadt. Was ist eigentlich die Lektion, habe ich mich gefragt, die Jeremia da lernen sollte? Jetzt könnte man ja sagen, ja, der hat gelernt, dass Gott geduldig ist und nochmal neu anfängt. Ich glaube, er musste was anderes lernen und das muss ich mir auch sagen. Der musste lernen, dass es nicht okay ist, zu verwerfen. Vielleicht hat er im Herzen einen richtigen Groll gehabt über diesem elenden Volk, die nicht auf ihren Gott hören wollen. Und dann musste er ins Haus des Töpfers und sich das angucken. Und vielleicht heißt die Botschaft übersetzt an ihn, Jeremia, wenn ich nicht verwerfe, darfst du das auch nicht tun. Das ist ja meine Auslegung, das weiß ich. Aber ich gehe davon aus, dass das die Lektion war, die er lernen muss. Und vielleicht ist es auch die, die für uns und für euch ansteht. Wenn unser Gott neu anfängt, haben auch wir die Aufgabe, neu anzufangen. Wenn unser Gott nicht verwirft, dann haben wir auch die Aufgabe, nicht zu verwerfen. Und dann darf es ein Nebeneinander geben, auch wenn man manche Dinge vielleicht nicht mehr zusammenkriegt. Jeremia soll sich nicht von ihnen abwenden. Und deswegen ist das so ein Motto für mich heute Abend, das bringe ich mal hier hin, wir müssen mutig auf die Scheibe. Mutig auf die Scheibe, dass unser Gott daran weitermachen kann und das Gefäß zu seiner Ehre wieder formen. Was passiert, wenn sie ihm aber jetzt von der Scheibe hüpfen? Ihr Lieben, der Text geht noch weiter. Und das lese ich euch dann im gleichen Kapitel, das war ja Jeremia 18, 1 bis 6, heißt es dann ab Vers 15, mein Volk jedoch hat mich vergessen. So müssen sie nun gehen auf Faden, auf ungebahntem Weg, auf dass ihr Land zur Wüste werde, ihn zur ewigen Schande, dass wer vorübergeht, sich entsetze und den Kopf schüttle. Und das ist ja dann auch geschehen. Sie sind in die Gefangenschaft geraten. Es gab das Volk nicht mehr und den Tempel auch nicht mehr. Und das war jetzt nicht, weil der Töpfer mit dem Ton nicht weitermachen wollte, sondern weil sie ihm von der Scheibe gehüpft sind. Lasst mich das mal so sagen. Und nicht mehr erreichbar waren, dass er sie hätte formen können. Und das finde ich ist auch ein warnendes Bild, auch für uns. Unser Job ist es, auf der Scheibe zu bleiben. Das sage ich mir persönlich, das sage ich euch persönlich und das sage ich auch der Gemeinde. Mutig auf die Scheibe. Dann kommt ja auch die Gefangenschaft. Und an der Stelle musste ich mich dann noch mal kurz zu dem anderen Prophetenkollegen wenden, dem Jesaja, der dann ja von Gott her den Auftrag bekommt, auch etwas zu verkünden. Jesaja 43, 19, siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Und wenn man den Text in Jesaja 43 nachliest, dann merkt man, da heißt es dann zum Beispiel, dass Gott um ihretwillen nach Babel geschickt hat. Und dass die Riegel ihres Gefängnisses, also das Ende der babylonischen Gefangenschaft, naht. Zum Jubel, nein, wird der Jubel der Chaldäer. Also da merkt man, dass Gott sie eben nicht vergessen hat. Und dass er sie gerne wieder auf die Scheibe zurückhaben will. Siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf. Und dann kommt ein Satz, den möchte ich hier auch noch mitgeben, oder den zweiten Teil des Satzes: Merkt ihr es denn nicht? Und da sieht man, dass es in diesem Text auch darum geht, dass sie das Vergangene loslassen und sich ihm wieder zuwenden. Ich kann mir vorstellen, dass mancher trotzig da gesessen hat und sagt: Was soll das überhaupt? Jetzt sind wir schon so lange hier, wird sowieso nichts mehr. Wo ist denn unser Gott überhaupt? Und das ist eben auch die Seite des Loslassens. Loslassen heißt ja nicht Schwamm drüber, sondern heißt anderen vergeben, heißt aber auch eigene Schuld loslassen. Wie gehen Menschen denn mit der eigenen Schuld um? Entweder sie weichen aus und trauen sich nicht mehr in Gottes Gegenwart. Das könnt ihr zum Beispiel nachlesen in Johannes 21, als Petrus wieder fischen geht und ausweicht und eigentlich nicht mehr dabei sein will, was ich verstehen kann. Und dann gefragt zu werden: Hast du mich lieb, war eine Riesenherausforderung. Das war keine Frage, das wusste Jesus, dass er ihn liebt. Seine eigene Schuld auch loszulassen und sich selber zu verzeihen. Und vielleicht ist auch das etwas, was Menschen hindern kann, in der Gemeinde zu sein. Wenn sie sich die Schuld selber nicht verzeihen können, dann gehören sie da auch nicht hin, ist die Denke. Gefährlich. Ist auch von der Scheibe gehüpft. Nicht nur barmherzig mit den anderen, sondern auch barmherzig mit sich selbst zu sein. Und der andere Umgang mit Schuld ist eigentlich der, dass man sagt: Ich bin unwürdig. Das habe ich gerade gesagt. Oder eben trotzig ist die andere Seite. Die haben ja auch. Bin ich ja nicht nur alleine gewesen. Dann bin ich auch von der Scheibe runter. Und deswegen ist das unser Motto heute Abend: Mutig auf die Scheibe. Dass unser Gott das, was verletzt ist, heilen kann. Das, was an Versagen da ist, dass wir es loslassen können und dass er Neues draus machen kann zu seiner Ehre. Amen, ja. Das wollte ich euch gerne sagen. Jetzt muss ich gerade aufs Programm gucken. Du machst weiter.
Ja, mutige Entscheidungen treffen. In diesem Bereich möchte ich euch gerne mit hineinnehmen, an diesem Abend auch. Wir haben im Vorfeld mit der Gemeindeleitung uns abgestimmt und haben festgestellt, dass es zwei große Themen in der Gemeinde gibt, nämlich Gottesdienst und Gemeinschaft, die wiederbelebt werden müssen, wo ein neuer Aufbruch stattfinden soll, wo es wichtig ist, dass wir da unser Engagement, unsere Liebe, unsere Leidenschaft hineinlegen. Wir alle wissen, dass die Corona-Pandemie erhebliche Schäden verursacht hat, in den Gemeinden auch speziell, auch hier in Schwäbisch Hall. Wir haben es mehrmals miterlebt, wie die Stühle auseinandergezogen waren, wie man sich nur via Zoom begegnen konnte. Ja, das hat auch an der Gemeinschaft genagt und das ist eine ganz traurige Situation, die viele Menschen erlebt haben, aber auch ihr hier in Schwäbisch Hall. Und deshalb möchten wir diese Zeit auch jetzt nutzen, um nochmal neu ja, so eine Werbekampagne zu starten für diese beiden Bereiche. Also Gemeinschaft, das ist ja ganz, ganz vielschichtig und Gottesdienst ist auch ganz, ganz vielschichtig. Aber wir brauchen euch, eure Leidenschaft, euer Herzblut, euer Engagement, damit wir diese Bereiche mit der Unterstützung der Gemeindeleitung auch wieder neu beleben können. Und da ist jeder Einzelne gefragt und da ist jede Einzelne gefragt. Und wir dürfen uns auch nochmal so bewusst machen, dass das, was wir hier machen, wenn wir uns hier begegnen, dann ist das einmal zur Stärkung von uns selbst. Es ist aber auch, um Gott die Ehre zu geben. Dazu dienen all unsere gemeinschaftlichen Veranstaltungen. Aber der Ort hier in Schwäbisch Hall soll ein Ort sein, wo Menschen Jesus finden. Das ist die eigentliche Bestimmung einer Gemeinde, dass dieser Ort ein Ort ist, wo Menschen Jesus finden. Und deshalb brauchen wir jeden Einzelnen und deshalb brauchen wir dich. Ohne dich geht es nicht. Und mit eurem Engagement, mit eurer Leidenschaft, mit eurer Liebe für die verlorenen Menschen können diese Bereiche neu belebt werden und einfach ins Blühen kommen, wieder fließen, wieder Sprühkraft deutlich werden. Und da ist jeder Einzelne gefragt von euch. Genau, und deshalb haben wir jetzt so etwas vorbereitet. Ihr seht ja hier diese beiden Blätter. Und es gibt jetzt einen kleinen Augenblick Zeit der Ruhe und der Stille. Vielleicht kannst du ein bisschen was spielen. Nur einfach so instrumental. Und wir dürfen jetzt eine Zeit der Stille haben, um uns mit unserem ganzen Sein, mit all unseren Bedürfnissen, mit all unseren Fähigkeiten, mit all unseren Gaben vor den Herrn zu stellen und ihn zu uns reden zu lassen. Herr, wo möchtest du mich haben? Wo möchtest du, dass ich mich einsetze für dich? Wo kann ich dir dienen? Wo kann ich dir gehorsam sein? Wo kann ich dir folgen? Wo kann ich dir meine Liebe zeigen, meine Dankbarkeit zeigen? Wo willst du mich gebrauchen hier in Schwäbisch Hall? Lasst uns eine Zeit der Ruhe haben, eine Stalt der Zille haben, wo Gott zu uns reden kann. Und dann gibt es hier vorne gleich Zettel, die könnt ihr beschriften. HG ist dann wieder zur Stelle, der nimmt das auf. Die könnt ihr beschriften mit eurem Namen, den Bereich, wo ihr euch engagieren möchtet. Und wir möchten danach all diese Statements segnend unter Gottes Schutz und unter seine Hilfe stellen und möchten so den Abend einfach rund beschließen, dass wir alle miteinander in einer ganz starken Gemeinschaft den Abend beenden, indem wir uns eins machen und uns verbinden in dieser neuen Aufbruchstimmung, dem Herrn zu dienen mit all dem, was wir haben. Wir nutzen jetzt einfach die Zeit der Stille und danke dir.